Servus Tobias.
Hi,
Kevin. Ich freue mich, dass ich den Chef der Wispo, so betitel ich dich jetzt mal, als Vorstand hier habe, aus einem ganz bestimmten Grund. Es gibt eine Frage, die die Leute umhertreibt, und das ist: Was ist der Unterschied zwischen Beratung, Coaching und Therapie? Wir haben bereits einen Podcast zu dem Thema gemacht, kann man sich gerne nochmal anhören, ist auch sehr gut angekommen. Und ich dachte mir, wow, also das ist anscheinend etwas, was die Leute beschäftigt, da kann man noch mehr machen. Und du, und deswegen habe ich es auch erwähnt, hast ja ein komplettes Institut gegründet, und in diesem Institut werden alle drei Weiterbildungsgänge angeboten. Also wer, wenn nicht du, weiß, was der Unterschied zwischen den verschiedenen Weiterbildungsgängen ist? Und kann vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen ein besseres Gefühl geben, wenn es darum geht, zu wissen, wann mache ich was oder wann brauche ich was.
Okay, ja, gerne. Soll ich loslegen?
Ja, ich wollte jetzt einfach allgemein fragen, wie siehst du das?
Okay, also ich fange mal an und unterbrich mich einfach. Ja? Also bevor es zu lang und langweilig wird, sag Bescheid. Das Wichtige ist erstmal, dass es eine Doppelbedeutung des Begriffs Beratung gibt. Also Beratung ist eigentlich der Oberbegriff für alle verschiedenen Beratungsformen. Ja, zum Beispiel ist die DGSF, die Deutsche Gesellschaft für Systemische Beratung, Therapie und Familientherapie, Mitglied im Dachverband, also des Dachverbands der Deutschen Gesellschaft für Beratung. Da sind Pastoren drin, Transaktionsanalytiker, Unternehmensberater, weil Beratung eigentlich im Oberbegriff alles umfasst, was sozusagen mit kommunikativer Expertise zu tun hat. So, das ist der Oberbegriff. Und dann bedeutet für uns als Systemiker Beratung dann im eigentlichen Sinne, wenn ich an die Weiterbildung denke, vor allem psychosoziale Beratung. Das Psychosoziale steht dann so in Klammern, weil es gibt natürlich genauso Unternehmensberatung. Also unsere Weiterbildung in Organisationsentwicklung ist ja nichts anderes auch als eine Beratungsform für Organisationen. Aber das ist ja jetzt nicht das Thema, sondern es geht eher sozusagen um die persönlichkeitsorientierten Ansätze, Coaching, psychosoziale Beratung oder Therapie. So, und wenn man sich die drei Bereiche anguckt, dann sind das eigentlich drei unterschiedliche Kontexte. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass ich methodisch anders vorgehe. Also die Methoden, die überlappen sich in den drei Teilbereichen auf jeden Fall. Aber der Kontext, in dem diese Beratung stattfindet, der ist unterschiedlich. Und das ist so der wichtigste Unterscheidungsmerkmal, weil so eine Weiterbildung soll ja auch eine professionelle Ich-Positionierung bedeuten. Also sagen, wer bin ich eigentlich in meiner Funktion? So, und dann bin ich als Coach natürlich schon jemand anders als in eine Expertin oder Experte in psychosozialer Beratung oder sogar in Therapie. Genau. Wenn man sich das jetzt unterscheidet, dann kann man sagen, die größte Unterscheidung gibt es eigentlich, was den Kontext des Wirkens angeht, zwischen Coaching und auf der einen Seite und Beratung und Therapie auf der anderen. Weil die psychosoziale Beratung und Therapie, das ist sozusagen der lebensweltliche Bereich, in dem gearbeitet wird. Also da arbeite ich an den menschlichen Problemen, die es gibt. Während ich im Coaching eher berufsbezogen an Fragestellungen, Problemen und Anliegen arbeite. Das klingt einfacher, als es ist, weil natürlich bestimmte berufliche Fragestellungen wieder mit mir als Person zu tun haben. Aber ich muss als Coach schon wissen, wie funktioniert eigentlich eine Rolle im Unternehmen? Was ist mit Unternehmenskulturen? Was ist mit Tabus, mit Verboten und Nichtverboten, die ich berücksichtigen muss? In der psychosozialen Welt gibt es diese Grundregel nach dem Motto, sei authentisch und dann bist du glücklich. So. In der beruflichen Welt ist das nicht immer ratsam. Und das ist so das wichtigste Unterscheidungsmerkmal, dass ich im Bereich des Coachings, in der Arbeitswelt gucken muss, wie bin ich eigentlich als Mensch im Verhältnis zu der Organisation, in der ich arbeite, was davon, was ich als Mensch fühle, denke und handle, kann ich auch in der Organisation transparent machen. Da kommen taktische Elemente rein und ich brauche ein Hintergrundwissen, das ich im psychosozialen Bereich nicht unbedingt brauche. Das ist so ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal.
Da stellt sich mir die Frage, also wenn ich da neugierig nachfragen kann, darf, die im Bereich Coaching muss man sozusagen nicht nur authentisch sein, manchmal ist es ratsam, aber manchmal eben auch nicht. Also so eine Doppelrolle fahren können. Aber was genau meinst du damit? Also was meinst du mit nicht authentisch? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, ich mache ein praktisches Beispiel. Also das erste ist, der Coach darf authentisch sein, aber er muss auf jeden Fall professionell sein. Der Coachee oder die Coachee, die sollte sich überlegen, ob sie in der Organisation authentisch ist mit ihren Aussagen. Ja, weil das hat ja bestimmte Konsequenzen. In Organisationen kann man kündigen, in Familie nicht. Und dann ist die Frage, will mein Coachee eigentlich die Auswirkung, die jetzt Authentizität hätte, auch wirklich ertragen oder nicht? Und das ist eine taktische Frage, die muss ich als Coach berücksichtigen. Also ich muss sozusagen meinen Coachee darauf hinweisen, wie viel an Authentizität will ich eigentlich in diesem Unternehmen haben, darf ich haben. Es gibt so eine Unterscheidung, wenn man mit so Persönlichkeitstools arbeitet wie Insights, die haben so einmal so eine Art Basisprofil und ein adaptiertes Profil. Und das ist genau die Unterschiedsbildung, die ich als Mensch habe in meinen Eigenschaften versus die, die ich im beruflichen Kontext habe, von den Annahmen, wie ich sein müsste. Je mehr ich mich verstelle, umso weniger macht der Job Spaß. Aber es kann durchaus Gründe geben zu sagen, ich bin nicht zu 100% authentisch.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es dann der, was auch gerne als Beispiel genommen wird, der Künstler in der Buchhaltung. Also jemand, der sehr stark kreativ, offen ist für neue Erfahrungen und in einer, ich sag mal, in einem Bereich arbeitet, in dem er eigentlich eine andere Rolle einnehmen muss. Also ein kreativer Buchhalter ist nicht das, was man sich wünscht.
Genau, das ist so eine Möglichkeit. Zu sagen, also bin ich eigentlich mit meinem Fähigkeitsprofil in der richtigen Position, wo das auch verlangt wird. Das kann aber auch im Sinne der Unternehmenskultur sein. Ich bin unternehmerisch denkend, nehme gerne Risiken auf mich, aber bin in einer Unternehmenskultur, in der alles drei- und vierfach abgesichert wird und Fehler bestraft werden. Ja. Das kann aber auch in der persönlichen Beziehung sein. Verstehe ich mich mit meiner Chefin oder mit meinem Chef oder nicht? Fühle ich mich da wohl oder nicht? Also es kann unterschiedliche Dimensionen haben, in der ich das abwäge.
Und du hast gemeint, ein Coach sollte professionell sein. Aber was verstehst du unter einem professionellen Coach?
Naja, ein professioneller Coach ist, dass ich sowohl die Möglichkeit habe, die Resonanz, die ich im Prozess habe, für mich selber zu spüren. Und das ist die Authentizität, wie ich damit umgehe, mit dieser Resonanz, die ich habe. Und wie ich mit meinem Coachee umgehe, also wie viel Ehrlichkeit ich zulasse in meinem Gefühl, wie viel Taktgefühl, wie viel Auswirkungsüberprüfung ich hypothesenmäßig schon für den anderen tue in der Gesprächsführung. Das sollte schon professionell sein. Also da sollte ich schon mehrere Weichenstellungen wie Gabelungen haben, wo ich mich unter verschiedenen Varianten entscheiden kann, weil die mir zur Verfügung stehen. Das ist für mich ein professionelles Verständnis.
Okay. Und du hast auch gesagt, in der Beratung, in der Sozialberatung, da ist es, ich ringe noch nach dem richtigen Wort, angebrachter vielleicht oder wird eher erwartet, dass man authentischer ist als Berater und als Therapeut? Also sage ich da offen und ehrlich, wie es mir gerade auch geht?
Ja, die Sache ist ein bisschen komplexer. Also, wenn ich ein guter Coach sein möchte, dann arbeite ich ja erstmal ausgehend zumindest auf einer Symptomebene an berufsbezogenen Fragestellungen. Und die Company zahlt mich in der Regel. Manchmal zahlt mich auch der Coachee bei berufsbezogenen Fragestellungen. Aber ich muss Folgendes schaffen als Coach. Und deswegen ist unsere Coaching-Weiterbildung auch 2 Jahre und nicht kürzer. Ich muss A, Kompetenz haben, wie Unternehmen funktionieren, aber ich brauche auch die Beratungskompetenz im lebensweltlichen Bereich. Weil die meisten beruflichen Fragestellungen drehen sich ja darum, wie fühle ich mich als Mensch? Das hat was mit Gefühlen zu tun, mit Stress, mit Belastung. Und wenn ich ein guter systemischer Coach sein will, muss ich also auch sozusagen den Menschen beraten können. Ich muss aber genau diese Fähigkeit auf der menschlichen Ebene miteinander in Veränderungsprozesse zu kommen, dann auch taktisch transferieren in den Unternehmensalltag. Und das macht die Sache ein Stück weit komplexer, sodass ich sage, ein guter systemischer Coach sollte sich sowohl im beruflichen Kontext auskennen und wissen, was geht und was geht nicht in bestimmten Fragestellungen, als auch natürlich an der Persönlichkeit von Menschen arbeiten können. Und wenn ich jetzt sage, Coaching-Weiterbildung 2 Jahre, dann ist genau diese Mischung im Coaching relevant. In der psychosozialen Beratung ist der Unternehmenskontext oder der Organisationskontext nicht so wichtig. Aber ich muss sozusagen die Untiefen der menschlichen Emotionalität, der Verstrickungen und Verwicklungen und Bindungen und des Unglücklichseins in einer noch größeren Tiefe sozusagen erkennen und durchdringen. Und deswegen sind es auch 2 Jahre. Es hat einen gewissen unterschiedlichen Fokus. Größere emotionale Tiefenarbeit in der psychosozialen Beratung versus im Coaching, der Kontextfaktor Organisation und wie bewege ich mich dort.
Okay, dann ich bringe mal das rein, was auch in der anderen Folge thematisiert wurde, damit man sich's auch besser vorstellen kann. Also wir haben über die Metapher gesprochen, Coaching ist eigentlich wie Surfen auf einer Welle und Beratung ist schon ein bisschen mehr Schnorcheln, also ein bisschen mehr in die Tiefe auch gehen und auch mehr führen und Tiefsee Fischen, nenne ich das Ganze mal. Also wirklich tief reingehen wäre dann der therapeutische Kontext, wo der, wenn ich das alles auch so noch richtig erinnere, der Therapeut vor allem auch stärker die Führung übernimmt. Natürlich hinkt jeder Vergleich und eine Metapher ist auch sehr komplex, komplexitätsreduzierend. Aber vor diesem Hintergrund, du als jemand, der auch therapeutisch tätig war, der als Berater, Organisationsentwickler, Coach unterwegs war, wie siehst du das?
Also ich halte die Metapher für ziemlich unglücklich, weil sie sehr eindimensional ist. Die Metapher geht ja nur in Richtung Tiefe des Meeresbodens. Als Coach ist sozusagen mein Schwimmbecken wesentlich größer, ja, weil ich mich über einen viel breiteren Gegenstandsbereich sozusagen auskennen muss, nämlich Menschen, menschliches Glück und Unglück, Gefühle, Glaubenssysteme und organisationaler Kontext. Und das macht das, wenn ich bei der Wassermetapher bleibe, macht das Schwimmbecken einfach sehr lang, ja. Also ich kann viel mehr hin und her schwimmen und das ist in der Metapher, die du gerade genannt hast, gar nicht genannt. Es ist eine andere Art des Schwimmens, wenn ich in dieser Metapher bleibe. Mhm. Was im Coaching und was in der Beratung ähnlich ist, dass es jeweils um anliegenbezogene Themen geht. Das heißt, sowohl der Coachee als auch in der lebensweltlichen Beratung gibt es bestimmte Anliegen unserer Klienten, die wir bearbeiten. Und das ist in gewisser Weise eher situativ und punktuell. So, in der größeren Breite im Coaching, in der lebensweltlich fokussierten Geschichte der Beratung, eher im menschlichen, familiären Bereich, Glaubenssysteme, transgenerational noch ein bisschen weiter ausgebreitet. Aber es ist sozusagen in dem Feld ein Feld, in dem ich mich auch, wenn ich jetzt nochmal diese Metapher verwende, eine gehörige Tiefe brauche, um die ganzen Implikationen wahrzunehmen. Aber in der Beratung gibt es sozusagen, wie im Schwimmtraining, gibt es sozusagen diesen Stein, den man auf den Boden wirft und den man erreichen will als Ziel. So, und das ist in der Therapie ein Stück weit anders. Also hier würde ich sagen, ja, ein bisschen hat es was mit Tiefe zu tun, aber vor allem mit einer größeren Wahrheit des Gegenstands. Was mache ich in der Therapie und was ist die Erwartung von Patientinnen und Patienten? Weil sonst gehen die ja nicht in Therapie, die fühlen sich ja krank. Und da ist der Unterschied zwischen Beratung und Therapie, dass ich eben in der Therapie nicht anliegenbezogen arbeite, sondern eher in einem Fokus von Heilung, von Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsstabilisierung, vom Erwartungshorizont viel mehr Möglichkeiten habe anzusetzen und es nicht ein spezifiziertes Ziel gibt, was zu erreichen ist, wie in der Beratung. Und das macht eine andere Art des Schwimmens notwendig. Ja, also dann würde ich sagen, ich bleibe jetzt mal bei dieser Schwimmmetapher. Ja, also das Kraulen sozusagen schnell auf ein Ziel hin. Jetzt bin ich kein Schwimmer. Also alle Leute, die sich damit auskennen, oioioioioi, ich merke gerade, ich bewege mich auf glattem Eis, also kaltem Wasser. Aber das Kraulen schnell auf einen Punkt hin passt eher, während es in der Therapie eher um eine langsamere, achtsamere Form geht, bestimmte Elemente zu erkunden und sich auch Zeit dafür zu geben, zu wissen, in welche Richtung will ich überhaupt gehen. Also was sind die relevanten Themen, was sind die Knackpunkte und eben nicht so stark auf Ergebnisse oder Lösungen fokussiert zu sein.
Könnte man sagen, dass man sich dann eher treiben lässt und Ich bin auch ein bisschen unzufrieden mit dem Wort treiben, weil mir das so, ja, so ein laissez-faire-Ding, aber so.
Ja, treiben ist zu reaktiv. Ah. Aber es sind mehr Suchbewegungen. In welche Richtung will ich eigentlich schwimmen? Mhm. Ja, oder tauchen oder wie auch immer. Aber ich habe sozusagen die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Themen zu erkennen, die eine Relevanz haben, ohne dass ich daraus gleich Ziele entwickle, die erreicht werden sollen. Am besten smart, spezifisch, messbar, in einem Zeitrahmen zu erreichen. Das passt eher in Beratungssetting. Im Therapiesetting geht es eher sozusagen darum, sich die Zeit zu nehmen, sich zu ergründen, also zu erkunden und zu schauen, ja, was leitet mich eigentlich in meinem Leben und wo bin ich, wo fühle ich mich fehlgeleitet? Was, in welche Richtung will ich eher steuern?
Okay. So könnte man sagen, korrigiere mich gerne, die Metapher des Surfens des Meeres, den wir in den letzten Podcast besprochen haben, kann man noch erweitern. Du hast öfters von Schwimmbecken gesprochen, also ich nehme mal das jetzt auf. Das Schwimmbecken des Coaches ist viel, viel größer. Er muss mehr im Blick haben.
Breiter.
Breiter. Ja, richtig. Nicht größer, sondern breiter. Und ein Berater oder eine Beraterin hat meist auch ein Ziel, auf das es hin zu navigieren gilt, vielleicht auch in einem gewissen Tempo, ne, das Grauen. Und in der Therapie ist es so, dass man eben nicht das konkret feste Ziel vor Augen hat und dann muss man schnell hin, sondern da ist es ein bisschen achtsamer. Man nimmt sich auch ein bisschen mehr Zeit dafür. Und geht den Weg, und das ist noch meine Frage, zusammen ja mit dem Klienten oder der Klientin, direkter oder indirekter? Also vom Coaching kennt man das auch so, dass man sich sehr stark auch zurücknimmt im systemischen Coaching. Wie sieht es da aus bei Beratung oder anders bei Therapie?
Naja, also ich kann das anhand von Zahlen einfach festmachen. Also Coaching-Aufträge beinhalten meist das Spektrum zwischen 6 bis maximal 10 Sitzungen. Das ist der Erwartungshorizont auch des Coaches. Das bedeutet fokussiertes, zielgerichtetes Arbeiten. Ja, am besten ressourcenorientiert, vorwärtsbezogen. In der systemischen Beratung, psychosozial, ist es ein bisschen vage, aber auch da ist die Erwartungshaltung, dass man sich um ein konkretes Ziel kümmert und in einem Rahmen, der auch so Pi mal Daumen bei 10, 12 Sitzungen liegt, bestimmte Themen bearbeitet, bis das Thema gelöst ist. Sogar in der approbierten und anerkannten systemischen Psychotherapie im Langzeitverfahren kann ich bis zu 60 Sitzungen haben. Und das macht es schon mal deutlich, dass da ein anderer Fokus, eine andere Art des Arbeitens notwendig ist. Weil ich nämlich da eher in Suchbewegungen sein kann. Also nicht spezifisch, zielorientiert, sondern eher orientiert daran, so was ist so in dem Bereich des Relevanten. Und mir da auch Zeit lassen kann, mehr in die Breite zu gehen, mehr zu gucken und sich nicht zu früh festzulegen, in welche Richtung nun auch ein Therapieprozess gehen soll. Vor allem, weil das Ergebnis nicht ist, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern sich als Person gesünder zu fühlen oder geheilt zu werden in der klassischen Bewörterung, sage ich jetzt mal. Und damit ist dieses Vorgehen thematisch indirekter. Das muss aber nicht in der Kommunikation indirekter sein. Also das ist die Frage, wie kommunizieren wir miteinander in der Beratung, in der Therapie, das ist für mich eher eine Stilfrage. Aber der Gegenstand, was ist Thema, was ist relevant, was ist bedeutsam, das Thema ist eher offen.
Okay. Dann will ich noch auf was anderes, auf ein anderes Phänomen hinaus, dass viele auch, während sie beraten, egal ob sie jetzt Coaching machen oder eben auch eine Art von Consulting, nenne ich das jetzt mal, also wirtschaftliche Beratung oder psychosoziale Beratung, aber einen gewissen Punkt merkt man so, ist es das noch in meinem Bereich oder ist es jetzt eher der Therapiekontext? Und wie gehe ich mit der Situation um? Wie würdest du diese Frage beantworten, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, ich habe einen Klienten, ich habe eine Klientin, Mensch, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wir haben über Beruf geredet, über zukünftige Jobs und plötzlich sehen wir sehr stark in der Vergangenheit bei Eltern oder eben bei emotionalen Geschichten, sehr stark emotionalen Geschichten.
Ne, ich versuche das mal an einem Beispiel deutlich zu machen. Ja, also ich hatte ein Coaching mit einer Führungskraft, die gerade befördert wurde und die sich Sorgen gemacht hat nach dem Motto, werde ich dieser Aufgabe gerecht? Ja, statt ein Team habe ich jetzt mehrere Teams zu führen. So. Und das Thema war, wie kann ich da als Führungskraft sozusagen auf der komplexeren Ebene gut arbeiten? Und die erste Überraschung hatte ich in der ersten Sitzung, weil genau dieser Coachee kam mit 3 Aktenordnern an, mit Dienstanweisungen, Prozessbeschreibungen und breitete die vor mir aus, weil er die Idee hatte, mit mir jetzt zu diskutieren, wie er das am besten machen kann. Und das ist ein bisschen absurd, weil ich kenne das Unternehmen nicht, ich kenne die anderen nicht, also ich kann ihm bei seinen Fragestellungen nicht helfen, da ist er ja Experte seiner selbst. Aber deutlich war sein Verhalten, das wie eine Art Musterschüler wirkte. Also den Eindruck hatte nach dem Motto, das ist seine nächste Schulaufgabe, die er lösen muss und wofür es eine richtige Lösung gibt. Das passt nicht, wenn ich in einem Bereich von General Management arbeite, weil ich da immer mit Unsicherheiten agiere und die Bewertung eigentlich immer durch mich selber erfolgen muss. Also habe ich mich gar nicht den Aktenordnern gewidmet, sondern habe mich ihm gewidmet und habe genau diese Resonanz geschildert, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie kommt er mir vor wie jemand, der Hausaufgaben macht und ohne sich zu fragen, ob die Hausaufgabe Sinn macht, sie einfach zu erledigen hat, egal wie viel Stress er damit hat. Und er guckte mich an, völlig unverständlich und sagte, ja, selbstverständlich ist das so. Ist doch ganz normal. Und da wusste ich, jetzt haben wir ein Problem. Also ehrlich gesagt, er hat ein großes Problem und ich habe ein Problem einer wichtigen Umdeutung. Weil nicht mehr die Frage, wie führe ich jetzt mein Team, sondern welches Verständnis habe ich eigentlich von mir selber? Welche Bedeutung habe ich eigentlich? Bin ich Aufgabenerfüller oder bin ich Gestalter meines Lebens, rückte auf einmal in den Vordergrund. Und dann bin ich mit ihm eine kleine biografische Reise durchgegangen nach dem Motto, wie ist er denn bisherige Aufgaben angegangen? Und es wurde deutlich, er ist immer in der Hausaufgabenmetapher gewesen. Also er hat seine Frau geheiratet, weil man das so macht nach 2 Jahren. Er hat Kinder gekriegt, weil man das so macht. Er hat ein Haus gebaut, weil man das so macht. Aber emotional hatte er sich nie dafür entschieden. Und als ihm das so klar wurde, dass er eigentlich sein Leben im wahrsten Sinne des Wortes bisher gar nicht selbst in die Hand genommen hat, da kam er in eine sehr starke persönliche Krise, weil er gesagt hat, um Gottes Willen, das ist ja furchtbar. Das ist eigentlich eine sehr tiefe Arbeit, obwohl das Coaching ist, ja, weil es sehr viel mit der Lebenswelt desjenigen zu tun hat, wie er sich versteht. Und auf einmal wurde klar, dass er diese Hausaufgabe gar nicht machen will. Er will diese Bereichsleitung gar nicht haben. Und jetzt beginnt für mich der entscheidende Unterschied, ob ich ein Coaching-Verständnis habe oder ein psychosoziales Beratungsverständnis. Ohne dass ich den Kontext Organisation kenne. Würde ich jetzt rein aus der lebensweltlichen Perspektive beraten, würde ich sagen, wunderbar. Schön, dass Sie die Klarheit haben. Gehen Sie zu Ihrem Vorgesetzten, gehen Sie zur Personalabteilung und sagen Sie, Sie möchten den Job nicht haben. Das kann sehr gefährlich sein. Wenn ich gleichzeitig eine organisationale Perspektive und ein organisationales Verständnis habe. Wenn ich nämlich weiß, dass genau in diesem Unternehmen die Nichterfüllung von Aufgaben sozusagen gleich bedeutet, dass ich als Mensch völlig verbrannt bin. Also schaffe ich eins nicht und gebe es zurück, dann bin ich ein sogenannter Loser. Kultur der Stärke in diesem Unternehmen. Dann ist es nicht gut, das zu sagen. Ne, sondern dann muss ich mir Strategien und Taktiken überlegen, wie ich diesen inzwischen als beschissen empfundenen Job loswerde, ohne Loser zu sein. So, und jetzt brauche ich natürlich ein gewisses Hintergrundverständnis über Organisationskulturen, über die Frage, wie geht man mit bestimmten Zuschreibungen um. Jetzt muss ich mir Taktiken überlegen. Und das ist dann ein Unterschied zur psychosozialen Beratung. Wie verkaufe ich das jetzt? Weil in meiner eigenen Familie, in der psychosozialen Beratung, brauche ich nichts verkaufen. Da bin ich, wie ich bin. Da müssen die Leute auch damit leben. Im Job ist das anders. So, und das macht dann diesen Unterschied aus.
Könnte man sagen, welch ein Wunder, dass es je nach vom Ziel abhängig ist, was tatsächlich dann sinnvoll wäre, vor dem Hintergrund der Ressourcen und Fertigkeiten, Fähigkeiten des Beraters oder des Coaches. Was heißt
Ja, ich muss ja gucken, wo fühle ich mich wohl. Also wenn ich mich nicht wohlfühle in einem Kontext sozusagen die Passung Mensch-Organisation so zu verändern, dass auch der Mensch sich mal verbiegen muss, dann sollte ich im psychosozialen Bereich bleiben. Weil dann bin ich eben nicht wirksam im organisationalen Kontext. Und das ist völlig legitim. Wenn ich also lieber Spezialist und Experte bin im lebensweltlichen Bereich und da meine Erfüllung finde und da gut bin, ist wunderbar. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin selber jemand, der sowohl auf der, sag ich mal, auf der emotionalen Seite, aber auch auf der Kontextseite engagiert bin und gucken will, wie kann ich solche Lösungen, solche Agreements schaffen und Taktiken machen, dann bin ich eher da zu Hause. Ich will da keine Wertung haben von besser oder schlechter. Ich finde das sehr zu respektieren, wenn jeder sagt, das ist so mein Geltungsbereich, in dem ich wirken will. Und wir haben auch in der Coaching-Weiterbildung immer wieder Teilnehmende, die während der Weiterbildung sagen, ja, also Coaching schon vom Anlass her, Unternehmenskontext im Hintergrund abgespeichert, aber ich möchte eher im Privatkontext mit Menschen arbeiten. Und nicht in Organisationen und für Organisationen. Auch das ist völlig legitim.
Okay, dann vielleicht meine letzte Frage. Ich sag vielleicht, weil mir währenddessen noch eine einfallen könnte. Aber ich versuche es einfach mit der. Du hast, ja, ich habe es erwähnt, alles gemacht, was man so in diesem Beraterbereich wirklich machen kann. Also vom Coach bis hin zum psychosozialen Berater, in Wirtschaftskontexten beraten und warst auch als Therapeut tätig. Mit der Erfahrung, die du jetzt hast, nach all den Jahren, was würdest du sagen, würdest du rückblickend anders machen? Oder hättest du es anders gemacht?
Was meinst du mit anders machen? Ich habe alles genossen.
Ja, es hätte ja sein können.
Ich bereue nichts.
Es hätte ja sein können, dass du sagst, ich hätte mir das auch direkt sparen können und wäre lieber dahin gegangen.
Nein.
Oder?
Nein.
Alles ist.
Nein. Also all das, was mich, also für mich ist wichtig, all das zu tun, was mich interessiert. Mhm. Was mich nicht interessiert, das lasse ich weg. Aber jede Erfahrung bringt einen weiter. Muss ich sagen, als Leiter eines Weiterbildungsinstituts, ist schon klar, ist aber auch meine persönliche Überzeugung, dass ich sage, all das, was ich interessant finde, sollte ich tun. Und ich muss es nicht in eine Rangfolge oder Hierarchie bringen, sondern ich kann es nebeneinander stehen lassen, als unterschiedliche Erfahrungen, die in bestimmten Momenten einen jeweiligen Sinn haben. Und deswegen bin ich da für alle unterschiedlichen Erfahrungen dankbar. Was ich zum Beispiel nicht gemacht habe, weil es mich weniger interessiert, ist der Bereich der Mediation. Ja, also Verhandlungsführung zwischen zerstrittenen Partnern als Hauptjob. Das ist mir zu anstrengend. Also ich bin eher auf einer unterstützenden Entwicklungsebene tätig, als in einer Art Konfliktmanagement und Mediator. Und deswegen hat mich das weniger interessiert, aber ich finde es toll, wenn Leute das super machen. Und manchmal könnte ich selber eingebrauchen in Auseinandersetzungen mit anderen. Aber meine Idee ist wirklich zu sagen, all die Weiterentwicklung, wo ich eine Resonanz spüre von, das interessiert mich, das macht mich neugierig, ist eine Bereicherung. Und da haben wir jetzt den großen Vorteil im Beratungsbereich. Es ist eben nicht nur fachlich immer eine Bereicherung, es ist ja auch persönlich eine Bereicherung. Ich zahle einmal und profitiere zweimal, beruflich und privat. Das finde ich das Schöne in diesem Segment.
Ja, das ist wirklich ein schönes Schlusswort. Tobias, besten Dank, dass du mit uns deine Weisheit geteilt hast.
Ich habe da immer große Zweifel, ob dieses Weiß mit Doppel-S geschrieben wird oder mit einem S.
Ja, gehört es nicht irgendwie zusammen, weiße Haare und Weisheit?
Nein, definitiv nicht.
Ja, aber nichtsdestotrotz, es war schön mit dir aus deiner Perspektive als Institutsleiter, als jemand, der alles mal durchlebt hat, mal auf diese Thematik zu gucken und diesen Unterschied zumindest noch ein bisschen greifbarer zu machen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch an dich. Bis bald. Ciao.
Mach's gut.